Guten Abend, liebe Geschwister. Wir wollen beten und um den Segen für diesen für diese Bibelstunde bitten. Denken wir an all die, die heute nicht da sein können. Nehmen wir sie mit ins Gebet hinein. Lasst uns aufstehen, gemeinsam beten. Amen. Von ganzem Herzen wollen wir dir danken, Jesus Christus, unser Herr, für die Gelegenheit und für die Gemeinschaft untereinander und unter deinem Wort. Ich danke dir vom Herzen, dass du derjenige bist, der uns zieht, der uns auch hierher bringt, dass du derjenige bist, der das Wort offenbart, dass du derjenige bist, der gerne gibt. Ich danke dir, Herr, für deine unerschöpfliche Gnade, aber auch für deine unbegreifliche Gnade, für die Größe deiner selbst darin. Und Herr, wenn wir heute darüber nachdenken, so bitte ich dich, Herr, offenbare dir dich in deiner Größe und trotz der Schwachheit und der Begrenztheit, gerade darin bitte ich dich um deine Gnade, dass du reichlich gibst jedem, der heute hergekommen ist, der die Zeit genommen hatte, der sich auf den Weg gegangen ist, der wirklich hierher gekommen ist, Jesus Christus, begegne mit all deiner Gnade, stärke den Glauben, richte aus, wir sind so auf dich angewiesen, ich bin so auf dich angewiesen, werd nicht müde zu bekennen, in aller Demut will ich das sagen, Jesus. Herr, wenn du nicht gibst, ist alles Reden umsonst. Aber wenn du gibst, wenn du wirkst, wenn du redest, Herr, gibt es nichts Schöneres, nichts Köstlicheres, nichts Erbauliches, nichts Stärkendes als das. Und so flehe ich dich darum. Danke, Jesus, dass wir dich haben. Amen. Dann bitte ich euch auch heute mit mir den Petrusbrief aufzuschlagen. Zeit geht so schnell. Wir sind mitten in der Adventszeit, mitten in der Weihnachtszeit. Am Sonntag war ich nicht da, jetzt bin ich reingekommen. Tannenbaum steht da, es ist geschmückt. So schnell geht die Zeit. Zugleich erschreckend, aber auch irgendwie auch gut. Ja, auch gut. Wir sind im Kapitel 1, 1. Petrus, Vers 13. Mit dem beschäftigen wir uns gerade. Was und worauf es in der Heiligung ankommt, das ist unser Thema. Und wir haben gesehen, dass es auf unsere Bereitschaft darauf ankommt, dass wir in einen Glaubenskampf hineingestellt werden, dass wir einen Anteil haben an einer geistlichen Armee, an der Armee Jesu Christi, an der Armee in der Gemeinde. Und darum geht es zuerst, die Grundbereitschaft für diesen Kampf zu haben, sich aufstellen zu lassen, sich mustern zu lassen. Und in diesem Kampf eben nüchtern sein, wachsam sein. Und darüber haben wir in den letzten Bibelstunden nachgedacht. Jetzt noch ein Gedanke oder eine Bibelstunde. Wir werden sehen, in Vers 13 möchte ich noch etwas bleiben. Denn in diesem ganzen Kämpfen, in dieser Bereitschaft und in dieser Wachsamkeit dürfen wir eins nicht übersehen. Das ist, was Petrus schreibt. Ich lese euch noch gerne in Vers 13 nochmal vor. Er schreibt: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, in diesem Glaubenskampf, in dieser Bereitschaft, in der Heiligung voranzuschreiten und für Jesus und für die Gerechtigkeit, für ein für alle Mal überlieferten Glauben zu kämpfen und auch in dieser Wachsamkeit darin. Wenn wir die Gnade da außer Acht lassen, dann wird es gefährlich. Nicht nur gefährlich, dann wird es auch unmöglich, diesen Kampf überhaupt zu kämpfen. Denn dieser Kampf ist nur möglich, wenn wir in dieser Gnade bleiben. Das ist das Entscheidende. Hier werden wir daran erinnert, dass auch Heiligung ein Gnadenwerk Gottes ist. Das ist nichts, was wir sagen, okay, gerettet wurden wir aus Gnaden, aber jetzt ist etwas, was wir, da müssen wir uns halt am Riemen zusammenreißen, dann müssen wir einfach mal durchkämpfen und durchhalten, und bis ans Ende, sondern auch die Heiligung ist, der Prozess der Heiligung ist ebenfalls ein Gnadenwerk, ein Gnadenakt Gottes. Und mir ist das diese Woche oder in diesem Wochenende wieder so deutlich geworden, wie notwendig und wie wichtig das ist, dass das Ringen, die Wachsamkeit und die Bereitschaft ebenfalls absolut von der Gnade Gottes abhängig ist. Ich bin mir sicher, dass ihr das kennt, dann man hört das Wort, man liest das Wort, man Gott offenbart und man bekommt so eine Bereitschaft und Freude und sagt, jetzt will ich für den Herrn gehen, ich will kämpfen, ich will stehen bleiben und man ist erfüllt voller Kraft. Und dann, je schneller als man sich versieht, merkt man, was ist los, wieso fehlt die Kraft, wieso fehlt die Bereitschaft und wieso fehlt die Wachsamkeit. Und man wundert sich, dass man in so vielen Dingen, wo man gedacht hat, man ist fest, eben, dass man da auf einmal fällt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass selbst das Bleiben in diesen Dingen absolute Gnade Gottes ist. Das ist eine absolute Gnade Gottes. Der Grund, wenn wir wachsam sind und standhaft sind, der Grund, dass wir Dinge widerstehen und dass wir dem Teufel widerstehen und er uns flieht, der Grund, dass wir der Sünde widerstehen und in der Liebe und der Gnade fortschreiten, oder ja, der Grund ist allein, dass Gott es in uns vollbringt. Sowohl das Wollen wie das Vollbringen. Er ist das. In dem Moment, wo er uns daran erinnert und ich sage so etwas ein bisschen nur zurückzieht von seiner Gnade, dann kommen Dinge an die Oberfläche, wo wir uns wundern und sagen, ja, was ist heute los? Es ist absolute Gnade. Und ich bin mir dessen so bewusst und habe einige Erfahrungen da gemacht, wo ich merke, wenn es ist nicht mein Fleiß, es ist nicht mein Verdienst, es ist nicht meine Anstrengung, es ist nicht meine Frömmigkeit, die mich so nah an ihm hält. Es ist die absolute Gnade Gottes. Und wenn er nur etwas zurückhält, wenn er nur die Zügel etwas weiterlässt, ich wäre nicht in der Lage, ich würde es nicht schaffen. Für mich ist das eine der wichtigsten, größten Wahrheiten, nicht in Bezug nicht nur auf die Errettung, sondern in Bezug auf meinen geistlichen Wandel, dass ich eben immer wieder daran erinnert werde, in all diesem, in all dem Bemühen und in all den Anstrengungen und in all der Ermahnung, wir dürfen eins nicht vergessen, unsere Hoffnung allein auf Gottes Gnade stützen. Wir müssen absolut auf die Gnade Gottes hoffen und um diese Gnade flehen und uns an dieser Gnade wirklich festklammern. Petrus schreibt, dass wir in diesem Umgürtetsein der Gesinnung, das heißt in unserem Denken, wachsam sind. Und ich glaube, wachsam sind, dieses Verständnis der Gnade nicht zu verlieren. Der Kampf besteht in erster Linie darin, eben an dieser Gnade festzuhalten und in dieser Gnade eben auch zu bleiben. Denn wir sind schnell dabei, wieder da rauszufallen aus dieser Gnade, indem wir auf unsere Leistungen, auf unsere Kräfte und unsere Anstrengungen immer wieder zurückfallen. Und Gott oder unsere Schwachheit und Abhängigkeit von ihm, dass wir da die vergessen. Interessant, wie Petrus das formuliert. Er sagt, hofft völlig auf die Gnade. Ich habe mich gefragt, warum schreibt er nicht und glaubt völlig an die Gnade? Er schreibt, hofft auf die Gnade. Hoffnung gehört zu den drei großen oder den größten Tugenden des Christen. Ihr kennt 1. Korinther 13, Vers 13 in dem berühmten Hohelied der Liebe. Das sind diese drei großen Tugenden. Welche sind das? Der Glaube. Genau, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das größte oder die größte von diesen Tugenden, das ist die Liebe. Wir wissen, warum das so ist. Warum die Liebe die größte von Glaube, Hoffnung und Liebe ist. Es kommt eine Zeit, da werden wir nicht den Glauben nicht mehr brauchen und die Hoffnung auch nicht mehr brauchen. Aber was ewig bleibt, ist die Liebe. Warum? Weil Gott die Liebe ist. Das ist die herrliche Wahrheit. Ja? Gott selbst ist die Liebe. Wir brauchen aber heute Glauben, wir brauchen Hoffnung auf das hin, auf die Zeit, wo wir all das in Herrlichkeit sehen werden. Und aber es wird eine Zeit geben, wo Glaube und Hoffnung, es wird kein Glaube mehr notwendig sein, keine Hoffnung mehr notwendig sein. Das ist doch herrlich, oder? Da muss man nicht mehr sagen, jetzt glaube, halte fest oder jetzt hoffe. Denn da werden wir, Paulus im 1. Korinther 13 lernen, von Angesicht zu Angesicht sehen und erkennen, wie wir erkannt sind. Es wird kein Hoffen mehr notwendig sein, es wird sich erfüllen. Von dieser Zeit spricht er. Also, Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die drei Grundtugenden unseres Christseins. Was ist aber der Unterschied von Glaube und Hoffnung? Warum beschreibt oder differenziert die Bibel Glaube und Hoffnung? Warum macht sie einen Unterschied da? Und warum schreibt Petrus hier und sagt, hofft völlig auf die Gnade und schreibt nicht, glaubt völlig an die Gnade? Eigentlich ist es das Gleiche. Denn Glaube und Hoffnung gehören so zusammen, die kann man hier nicht trennen eigentlich. Aber trotzdem, ich würde es vielleicht so beschreiben, die sind zwei Seiten der gleichen Medaille oder eben zwei Paar Schuhe von einem gleichen Mensch, wie auch immer. Sie sind trotzdem unterschiedlich, aber gehören zusammen und sind untrennbar voneinander. Also sie gehören in gewisser Weise zusammen. Genau das Gleiche wie wir zum Beispiel Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, da findet eine Differenzierung vom Wesen Gottes in seiner Barmherzigkeit und Gnade. Und trotzdem gehören diese beiden Dinge und werden sogar manchmal synonym oder eben austauschbar verwendet. Die gleichen Begriffe. Glaube und Hoffnung gehören zusammen und trotzdem sind sie nicht dasselbe. Und wenn die Bibel das differenziert und sagt, hofft und nicht glaubt, schreibt, dann hat das einen Grund. Zumindest denke ich, für mich ihn entdeckt zu haben. Der Glaube ist auf die Gegenwart gerichtet. Der Glaube nimmt die Wahrheit, offenbarte Wahrheit Gottes aus dem Wort Gottes wahr. Er erkennt die Wahrheit. Und zwar die Wahrheit, die für heute, für die Gegenwart gilt. Und er nimmt es heute in Anspruch und glaubt, es gilt dir und mir und rechnet damit. Er rechnet in dem Sinne von 1 plus 1 ist 2. Das heißt nicht 1 plus 1, ich habe keine Ahnung, hoffentlich wird es 2 sein, sondern der Glaube ist ein Festhalten von Gottes Wahrheit, die wurde offenbart und er nimmt und ergreift die Wahrheit Gottes für die Gegenwart, für jetzt. Diesen Fokus oder diesen Aspekt oder Schwerpunkt hat der Glaube. Hoffnung dagegen erkennt ebenfalls Gottes Wahrheit in seinem Wort, aber diese Wahrheit, die für die Zukunft gilt, an die klammert sich sozusagen der Glaube und wird zur Hoffnung. Weil Hoffen ist etwas, oder der Glaube, der noch nicht sieht, ist eine Hoffnung. Das heißt, es ist etwas, was noch nicht da ist, aber sein wird. Es ist etwas, was ich jetzt noch nicht erlebe, aber überzeugt bin, dass das Wort Gottes wahr ist und dass es Tatsache ist. Und das wird so geschehen, wie es Gott gesagt hatte. Das ist, was die Bibel mit Hoffnung beschreibt. Das heißt, es ist ebenfalls eine absolute Zuversicht und eine absolute Gewissheit. Aber diese Gewissheit bezieht sich nicht auf jetzt und hier, sondern auf das, was noch kommen wird. Warum? Weil Gott es verheißen hat. Und das ist eine Hoffnung, und zwar eine lebendige Hoffnung, spricht die Bibel darüber. Geht mal mit mir Hebräer Kapitel 11. Ein bisschen. Zwei Briefe zurück. Hebräer Kapitel 11 ist ja der berühmte Abschnitt über die Glaubenshelden, über diese Wolke von Zeugen aus dem Alten Testament. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Merkt, wie diese beiden Dinge zusammengebracht werden. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und jetzt beschreibt der Hebräerbrief den Glauben der Gläubigen des Alten Testaments und sagt, dass Gott hat ihnen etwas verheißen und sie haben auf die Zukunft hin gehofft und geglaubt, dass es wahr wird. Das heißt zum Beispiel, Abraham wusste, das Land, das in dem er momentan ist, das ist nicht das Eigentliche, lebte in Zelten und so weiter. Mose wusste, die Herrlichkeit Christi ist größer als jedes Ägyptens. Und immer wieder, er beschreibt, dass Gott den Gläubigen im Alten Testament eine Wahrheit verkündigt hat und in Verheißung gegeben hat. Und sie glaubten diesen Verheißungen, aber sie erlebten sie selbst noch nicht jetzt in der Gegenwart, sondern wussten, sie wird geschehen. Und dann beschreibt er gleich, das ist nämlich der Glaube, der hofft. Also auf Hoffnung hin. Alles auf Hoffnung hin. Aber nicht so in dem Sinne hoffen, vielleicht oder vielleicht nicht, trifft es oder nicht, trifft es nicht zu, sondern ein Überführtsein, eine absolute Klarheit, es wird so sein. Warum? Weil Gott es offenbart hat. Also das ist der Unterschied zwischen Glaube und Hoffnung. Ich glaube, dass der Glaube so die Wahrheit Gottes, die heute für die Gegenwart gilt, in Anspruch nimmt und darin lebt. Sagt, so ist es heute. Und die Hoffnung eben die Zukunft im Blick hat und daran festhält, obwohl es noch nicht da ist. Könnt ihr mir soweit folgen? Ja. Und ich glaube, dass in diesem Sinne Petrus auch hier schreibt und sagt, und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargereicht wird. Das heißt, sie wird kommen. Sie mag nicht unbedingt jetzt in eurem Leben spürbar, wirksam sein oder wo ihr es greifen könnt, aber sie wird kommen. Und spätestens, sagt er, bei der Offenbarung Jesu Christi, dann wird diese Gnade in dieser Weise klar sein und setzt alle eure Hoffnung darin auf diesen Tag der Apokalypse eigentlich heißt es hier. Und ich weiß nicht, was sie mit diesem Begriff verbindet, mit Apokalypse. Das ist ja oft so ein riesen Endzeitszenario von Katastrophen, von Armageddon und aber Apokalypse bedeutet letztendlich nichts anderes als Enthüllung. Und wir übersetzen das mit Offenbarung. Und es geht darum, um die Offenbarung, um die Enthüllung Jesu Christi. Sagt, da wird die Gnade in all ihrer Herrlichkeit und in all ihrer Vollkommenheit, wird sie offenbar werden. Was es bedeutet, dass wir Begnadigte sind. An dem Tag, wo Gott die Welt richten wird, werden wir erleben, was es für uns aber bedeutet, nämlich, dass wir gerettet werden. Aus Gnade gerettet werden. Also die Gnade oder die Hoffnung ist auf die Zukunft. Die Hoffnung ist auf die Zukunft gerichteter Glaube. Ja. Und Glaube ist auf die Gegenwart gerichtete Hoffnung. So, beides gehört in gewisser Weise zusammen. Ich möchte mit euch ein bisschen das vertiefen noch das ist mein Anliegen für heute, diese Hoffnung auf diese Gnade in unseren Herzen ein bisschen zu stärken und ein bisschen zu entfachen. Und ich würde euch gerne weitergeben, was mir am Wochenende so groß geworden ist. Die einzige Grundlage für unseren Kampf und eben auch die einzige Hoffnung, dass wir bis zur Wiederkunft Jesu Christi durchhalten, dass wir bei ihm sind, ist auf die Gnade Gottes gerichtet. Das ist dieser Kampf, ja? Das ist auf die Gnade Gottes gerichtet. Das heißt, auf seine Kraft, auf seine Fähigkeit und nicht auf meine Kraft und nicht auf meine Fähigkeit. Wir werden ermutigt und wirklich ermutigt, in dieser herrlichen Gnade Gottes jeden Tag aufs Neue zu wandeln. All unsere Hoffnung eben auf diese Gnade Gottes zu setzen. Und dann ist es gut, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was diese Gnade Gottes ist. Nicht, dass ich glaube, dass ihr das nicht wisst, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir immer wieder daran erinnert werden, von welcher Gnade die Rede ist. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 10, schreibt Petrus. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Das heißt, der ganze Rettungsplan und das ganze Geschehen, die ganze Botschaft des Alten Testaments der Propheten war die Botschaft der Gnade Gottes an dich, für dich und für mich. Das ist, und sie forschten, wird sie in Kraft treten, und sie forschten darüber nach, über diese Gnade. Das Thema der Rettung ist die Gnade. Aus Gnade seid ihr gerettet und nicht aus euch, ja, aus Gnade. Geht mal mit mir in Epheserbrief. In Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 2. Na? Paulus beschreibt hier das großartige Wunder der Wiedergeburt. Er beschreibt dass die herrliche Wahrheit, dass Gott uns aus der Finsternis herausgerettet hat, mit Jesus Christus auferweckt hat. Ich lese ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürst der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. So beschreibt er einen Menschen, der nicht in Gott ist. Er lebt unter der Herrschaft des Teufels. Und er sagt nicht, es gab solche Leute und wir sind es nicht, sondern er sagt, wir alle waren in diesem gleichen Stand. Und das ist das Erste, was wir uns vergegenwärtigen müssen. Das ist der Mensch, verkauft unter den Fürsten die Macht der Luft. Wie zeichnet das diesen Menschen aus? Er tut das, was der Fürst der Macht der Luft ihm sagt. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. So, er lebt in und wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Worin zeigen sie sich? Unter diesen hatten wir auch einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Beherrscht von ihm, ob sie wollen oder nicht, sie sind beherrscht von ihm und leben, und das Leben, das sie auszeichnet, ein Kind des Zornes Gottes, ein Kind, das von dem Fürsten der Macht der Luft regiert wird. Er lebt sein Leben permanent in der Ausrichtung, seine Begierden zu befriedigen. Das ist das Kennzeichen. In aller verschiedenster Form. Aber es geht um ihn und die Befriedigung seiner Begierden. Das ist eine ernste, aber auch eine klare Umschreibung eines nicht wiedergeborenen Menschen. Und ob er will oder nicht, welche Kämpfe er auch kämpft oder nicht, er lebt unter dieser Herrschaft. Und dann Vers 4 beginnt mit diesem herrlichen Aber. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. So. Es beginnt die Gnade und sagt, ihr wart so, das war euer alter Stand. Jetzt in Jesus Christus, mit Jesus Christus, hat er euch lebendig gemacht. Ihr wart tot, jetzt seid ihr lebendig. Und dann sagt er, sofort muss er sagen, durch Gnade, womit er uns geliebt hat, hat er uns, Entschuldigung, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Das ist unsere Stellung. Damit in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus. Das heißt, er hat das getan, um was zu machen? Um deine Gnade noch größer machen zu können, um zu zeigen, was überhaupt seine Gnade ist. Er nimmt Menschen, die völlig versklavt sind und leben in ihren Begierden leben, er holt sie heraus aus Gnade. Sie sind nicht in der Lage, da gab es keinen, der in sich selbst sagte, in sich selbst dieses Leben hätte verlassen können und in sich selbst das neue Leben schaffen können, ein Leben können, das Gott verherrlicht, absolut nicht möglich. Und darum betont Paulus, das ist absolute Gnade Gottes, dass er diese Menschen wiedergeboren hat. Es ist nichts in ihnen. Vers 7. Damit in den kommenden Zeitaltern die überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Durch Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, diese zwei Dinge. Und dann sagt er, und das beide, nämlich Glaube und Gnade. Das ist nicht aus euch, beides, Gnade und Glaube. Das ist Gottes Gabe. Das ist eigentlich das Evangelium. Aber worauf ich hinaus möchte, schaut mal. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wisst ihr, was das Herrliche und was das Erstaunliche ist? Woran sich die Gnade Gottes zeigt, heute, jetzt? Er hat uns mit auferweckt. Und zu einem neuen Menschen geschaffen in Jesus Christus. Einen Menschen, der in der Lage ist, in den Werken zu wandeln, die Gott vorher vorbereitet hat. Damit ist nicht in erster Linie gemeint, dass Gott schon gesagt hat, okay, Willi, du musst heute dahin und dann übermorgen dahin. Damit hat er noch nicht gesagt, ob ich morgens Nutella oder Marmelade auf meinen Brötchen schmieren muss. Und dass ich morgens nicht fragen muss, oh Herr, Tafelbrötchen oder Laugenbrötchen, was ist dein Wille? Und ich möchte in deinen Werken wandeln. Hier ist nicht damit gesagt, dass alles für dein Leben vorgefertigt ist, ganz genau. Und du musst ganz genau das sozusagen ablaufen. Übrigens, das wird noch mehr Druck erzeugen, als es die Gnade groß macht. Das ist nicht, was Paulus sagt. Er sagt nicht, dein Leben hat schon alles, Gott hat sozusagen den Weg vorgepflastert. Und du musst schauen, dass du darauf wandelst. Das ist nicht damit gemeint. Was ist damit gemeint? Er hat dich lebendig gemacht und zu einem Leben geschaffen, zu einem Wesen gemacht, das in der Lage ist, in den Werken zu wandeln, die Gott verherrlichen. Das heißt, er hat aus dir eine neue Schöpfung gemacht, die Gottes Gnade verherrlichen kann. Darum geht es hier. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken. Oder wir können sagen, geschaffen und befähigt, gute Werke zu tun, die Gott verherrlichen. Die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das heißt, Gott sagt, das wird mich groß machen. Wisst ihr, was eines der größten Werke sind? Wenn wir aus Glauben in der Abhängigkeit von ihm in der Gnade Gottes wandeln, wenn wir das tun, verherrlichen wir Gott. Denn diese Werke hat er vor Grundlegung geplant, um zu zeigen, dass in Jesus Christus er die Menschheit rettet. Die Gnade, die darin ist, wo er sagt, damit sich niemand rühme. Es ist Gott, der sein ganzes Werk an uns tut und der uns nicht nur sagt, was wir tun sollen, der es auch in uns die Befähigung und die Kraft gibt. Und das ist aber aus Gnade. Er schenkt es aus Gnade. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass man an den Punkt kommt und sagt, Gott, ich habe mich heute so angestrengt, eigentlich muss es doch klappen. Weißt du, was ich heute alles getan habe und nicht getan habe? Habe morgens gebetet, da habe ich stille Zeit gemacht. Dann habe ich das nicht getan, dafür habe ich das getan. Und dann, und was weiß ich, und dann, jetzt musst du doch segnen, jetzt musst du doch Kraft geben, jetzt musst du doch. Gott muss nicht. Wenn etwas gibt, dann aus Gnade. Aber den Weg, dass wir, den Weg zu der Gnade ist, dass wir das begreifen, wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf. Entweder gibt's oder gibt's nicht. Das macht uns so klein. Das macht uns so absolut klein. Es ist die Gnade Gottes, die in allem groß gemacht wird. Und die wird auch in unserer Schwachheit groß gemacht. Es ist, wir beginnen damit, dass wir uns klar machen, dass den Sieg können wir, die Wachsamkeit und die Bereitschaft und den Sieg in der Heiligen können wir nur erringen, wenn wir in der Gnade Gottes bleiben. Wenn wir an ihr genauso darin festhalten und mit ihr auf sie unsere Hoffnung setzen. Das ist das, auf sie unsere Hoffnung setzen und nicht auf uns. So, okay, 3 Wochen geschafft. 3 Wochen durchgehalten. 3 Wochen Bibel gelesen. Morgens bin ich echt, ich war echt wachsam, bin morgens immer echt frisch. Ich habe es geschafft, 3 Wochen früh aufzustehen. Das ist nicht der Schlüssel zur Heiligung als Prozess. Es ist das Hoffen absolut auf die Gnade Gottes. Ich lese, wie gesagt, einige Biografien, unter anderem jetzt von Whitfield. Ich staune darüber, in welchem Maße Gott ihn gebraucht hatte in der großen Erweckung, sowohl England, Schottland und USA. Da wird beschrieben, in welchem Maße Gott Segen gegeben hat, was da für Bekehrungen stattfanden. Und jeder Brief von ihm, fast jeder Brief, in dem er schreibt, oh, der Herr schenke mir Gnade, und er permanent auf diese Gnade hofft, weil er weiß, es ist absolute Gnade, was da passiert. Liegt ist absolut nicht in ihm, nicht in seiner Frömmigkeit, nicht in seinem Eifer. Und er hatte einen Eifer. Er hatte eine Disziplin in all das. Aber dem war es absolut klar, das, was gerade geschieht, es ist die absolute Gnade Gottes. Und die verkündigte er. Und wir müssen in diesem Kampf, oder andersrum, wir dürfen nicht in diesem Kampf die Gnade Gottes außer Acht lassen. Immer wieder zu den Füßen Jesu, immer wieder an diese Gnade uns hoffen, immer wieder an diese Gnade ausstrecken. Ich habe mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich hab mir aufgeschrieben, was ist Gnade für mich? Warum lebe ich diese Gnade? Was ist sie für mich? Ich habe mir aufgeschrieben, es ist eine unwandelbare Gnade Gottes. Sie verändert sich nicht. Es ist eine absolut unwandelbare Gnade. Wenn er sich jemand in Gnade zuwendet, dann er ändert sich nicht. Und das heißt, er macht diese Gnade von nichts anderem von abhängig, nur von sich selbst, von seiner absoluten Souveränität. Und damit ist das eine bedingungslose Gnade. Ehrlich, denkt mal darüber nach, es ist eine bedingungslose Gnade. Sie ist an nichts geknüpft. Gott gibt bedingungslos. Nicht dass wir einen bestimmten Grad erreichen müssen, bestimmte Dinge getan haben müssen, sondern es ist eine bedingungslose Gnade. Es ist eine genügsame Gnade, die reicht. Es braucht nicht mehr als das. Es ist eine genügsame Gnade. Es ist eine zeitlose Gnade oder eine immerwährende Gnade. Sie bleibt. Und zuletzt ist es eine demütigende Gnade, die uns wirklich auf die Knie treibt. Weil bei all dem wird es deutlich, das hat ja, da kann ich ja nichts dazu beitragen. Das liegt ja nicht in mir. Das liegt ja allein in Gott. Und entweder schenkt er das oder schenkt es nicht. Das ist eine sehr demütigende Gnade. Ich hatte am Wochenende zwei Dienste, am Samstagabend und am Sonntagmorgen. Und ich bin gefahren mit diesem Gefühl der absoluten Unzulänglichkeit und Unfähigkeit. Und ich dachte, der Herr kann mich nicht segnen. So mit meinen Schwachheiten, mit meinen Unzulänglichkeiten, wie kann er mich segnen? So bin ich gefahren. Und ich saß da vor der Predigt, bevor ich auf die Kanzel ging, in einer Gemeinde im Schwarzwald. Und ich dachte, Herr, ich habe wirklich um seine Gnade gefleht. Und dann habe ich gesagt, Herr, vielleicht beschämst du mich heute. Vielleicht schenkst du mir einfach deine Gnade, dass ich, so dachte ich bei mir, dass ich einfach sehe und dachte, vielleicht beschämt er mich und zeigt er, dass es wirklich nichts mit mir zu tun hat. Und gibt mir einfach Gnade, obwohl ich eigentlich nicht würdig war, dass er mich jetzt segnen, nach meinem Verständnis. Und ich betete das und dann predigte und ich fuhr dann nach Hause und ich war so beschämt, dass der Herr nicht nur geistlich, sondern auch in ihrer Unterstützung mich so reich beschenkt hat, dass ich dachte, wie kann das sein? Und mir in dem Moment wurde mir so groß, dachte ich, guck mal, er hat mir gegeben übermaßen die Kraft und Segen und sogar finanziell haben die Unterstützung gegeben, wo ich habe reingeschaut, ich bin schier umgefallen. Eine kleine Gemeinde. Und der Herr hat mich da beschämt, gesagt, guck mal, Gnade, gell? Und ich musste sagen, absolute Gnade. Und dann am nächsten Morgen musste ich wieder predigen und die haben mir einen Text gegeben, die haben einen Textplan und der ging um Jakob. Um den Segen Jakobs. Und darüber sollte ich predigen. Und ich habe darüber gepredigt und während der Predigt und danach ist mir das so nochmal klarer geworden, es ist absolute Gnade. Der Text war 1. Mose 27. Ihr kennt diese Betrugsgeschichte Jakobs. Jakob betrügt seinen Bruder Esau um das Erstgeborenenrecht und dann aber auch um den Segen. Zuerst das Erbsengericht und dann eben mit dieser Verkleidungsgeschichte. Ich muss euch sagen, ich kenne sie seit Kind auf und fand es immer amüsant, das Bild, das dann mit so hier Toupet-Haare reingestopft worden sind. Und hier, und weil ich selbst nie so viel Haare hatte, dachte ich, das ist eine coole Sache. Und ich fand das immer sehr, also es war eine sehr eindrückliche Geschichte immer für mich. So diese Betrugsgeschichte. Und aber zugleich aber auch irgendwie, das ist eigentlich keine gute Geschichte, gell? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Begebenheit anzuschauen. Man kann die ganzen, das ist Kapitel 27, 1 bis 40, wird es so detailliert, die ganze Betrugsgeschichte dargestellt. Und man kann diese ganze Geschichte sozusagen auf dieser Ebene der Beziehungen anschauen. Zum Beispiel Rebekka und Isaac. Was ist das für eine Ehe? Die Frau hat einen Lieblingssohn und der Mann hat einen Lieblingssohn. Und der Mann will deinen Lieblingssohn segnen und die Frau sagt, nee, mein Lieblingssohn soll den Segen bekommen. Irgendwie ist es nicht die beste Ehe, scheint mir. Abgesehen davon, die Kommunikation. Hat nicht Gott der Rebekka gesagt, der Jüngere wird dem Älteren dienen? Nein, andersrum, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Der Segen kommt auf Jakob. Eigentlich wusste es ja, eigentlich hat sie ja nichts falsch gemacht, oder? Also eigentlich hat Gott ihr gesagt, Jakob ist der Eigentliche, von daher war es doch richtig, was sie gemacht hat. Mir scheint es nur, vielleicht hat sie es Isaac nicht gesagt oder er hat nicht auf sie gehört. Warum hat er Esau gesegnet, wenn Gott sagt, Jakob ist es? Also wir können aus dieser Beziehungsgeschichte dann einiges nicht lernen, aber uns einiges anschauen und noch viel mehr darüber wundern. Wir können anschauen, wie Jakob und Esau miteinander funktionieren, von Kind auf, von Geburt. Das ist keine harmonische Familiensituation, streiten sich für meinen Betrug und Geschichte und so weiter. Aber das Interessante dabei ist doch das eine, und das habe ich immer wieder auch immer wieder gehört, und das hat mich auch beschäftigt. Wie kann es sein, dass die Mutter Rebekka Jakob dazu anstiftet, gell? Die hat es ja mitbekommen. Sie stiftet ihn dazu an, diesen Segen sich durch Lügen und Betrug zu erschleichen. Dann machen sie das und dann kriegt er noch den Segen. Das ist doch ein Dilemma, oder? Die betrügen wirklich und die gibt uns so viele Details über den Betrug, erstaunlich. Von der Verkleidung bis zum Riechen und all das, es wird uns deutlich gemacht. Und warum bekommt Jakob den Segen? Wie kommt Gott dazu, Jakob trotzdem zu segnen? Der hat sich das doch durch Betrug erschlichen. Und da kommt die ganze Ungerechtigkeitsfrage. Und dann haben wir noch diese spannende Stelle, wo Esau ja da zurückkommt und sagt, Papa, hier. Und Papa sagt, du, das war's, der Segen ist schon weg. Und Esau sagt, nein, bitte gib mir den Segen. Und was sagt Isaac? Ich habe keinen Segen mehr. Hä? Wieso hat er keinen Segen mehr für ihn? Wieso segnet er den und sagt, du, hab allen Segen ausgesprochen. So, ich habe nichts mehr für dich. Wieso kann er nicht einfach auch Esau segnen? Welchen Segen hat er dann nicht mehr und wie kommt er? Und dann heißt Esau weint bitterlich, gell? Sogar, dass der Hebräerbrief, Kapitel 12, sagt, dass er Esau unter Tränen die Buße suchte und nicht bekam. Könnt ihr euch vorstellen, dass man unter Tränen die Buße sucht und keine Vergebung findet? Finden wir das in der Schrift? Ist das so, dass man bei Gott wirklich mit Tränen Buße sucht und dann keine Vergebung findet? Kein Segen mehr? Schwierig, gell? Das ist der Abschnitt. Und so kann man sich da theologisch verlieren in einzelnen Fragen. Aber das Eigentliche und die Botschaft dieses ganzen Abschnittes, und das war mir so eine herrliche Botschaft für mich selbst, ist Folgendes. Die Bibel, das Alte Testament oder die fünf Bücher Mose beginnen ja so, man kann es einteilen in die Problemstellung, der Mensch, der kommt in den Segen, der lebt im Segen, das sind die ersten zwei Kapitel. Was bedeutet im Segen zu sein, in der Gemeinschaft mit Gott, an diesem herrlichen Ort? Das sind die ersten zwei Bücher, zwei Kapitel in dem ersten Buch Mose, der Mensch im Segen. Und dann zeigt uns die Bibel, dass der Mensch den Segen verliert. Durch den Sündenfall, ab Kapitel 3 bis Kapitel 11, mit all den Folgen. Was bedeutet, dass der Mensch nicht im Segen ist? Und wir lesen diese Geschlechtsregister und sie zeugte, starb. Und der Höhepunkt, der Mensch ohne Segen, ist der Götzendienst pur, der Turmbau zur Babelgeschichte. Und das Gericht Gottes. Das sind die 11 Kapitel, also Kapitel 3 bis 11, der Mensch ohne Segen. Und dann kommt Kapitel 12. Und mit was beginnt mit Kapitel 12? Die Abrahamserwählung. Und dann der Segen, in dir werden gesegnet sein, alle Nationen, alle Menschen. So, da beginnt eigentlich die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht, auf welchem Weg Gott Segen bringen wird. Wie kommt man wieder in den Segen hinein? Wie bringt er die Menschheit wieder unter den Segen? Sie hat doch den Segen verloren. Wie kommt der Mensch wieder hinein? Und wir sehen, wie kommt der Segen zu den Menschen wieder zurück? Er erwählt sich einen Mann aus den Nationen heraus, einen Götzendiener, einen Abraham. Und dann lehrt uns die ganzen Abschnitte und die ganzen Kapitel, was bedeutet, wie der Segen dazu kommt. Und was ist die Botschaft schlechthin für Abraham? Für was ist er unser Glaubensvater? Jetzt habe ich es verraten. Ja. Allein aus Glauben. Allein aus Glauben, das ist die Botschaft. Deswegen im Römer Kapitel 4 argumentiert Paulus so. Das heißt, auf welchem Weg kommt der Segen zurück? Aus Glauben. Das ist Abraham. Und dann kommt, nach Abraham kommt Isaak. Und bei Isaak, wie kommt, da wird der Segen, das ist Kapitel 26 in 1. Buch Mose, wird der Segen, der Abrahamssegen auf Isaak übertragen. Und Gott sagt zu Isaak, Isaak, den Segen, den ich deinem Papa gegeben habe, den kriegst du jetzt. Und dann heißt es, in deinem Samen, in dem einen werden gesegnet werden, alle Nationen, der Segen weitergegeben. Und für was steht Isaak? Allein aus Verheißung. Das heißt, nicht aus Fleisch, sondern aus Geist. Nicht Kinder des, die natürlichen Kinder des Fleisches sind Kinder Abrahams oder Nachkommen Abrahams und Kinder Gottes, sondern Kinder der Verheißung. Das ist Isaak. Das heißt, der Segen kommt allein aus Glauben, allein durch Verheißung. Nur so kommt der Mensch in den Segen Gottes. Und dann Kapitel 27 kommt der Segen von Isaak. Isaak ist kurz vom Sterben und sagt, es ist Zeit, den Segen weiterzugeben. Und hier geht es um diesen einen Segen. Es geht um diese Segenslinie, auf welchem Weg Gott die Menschheit erlösen wird, auf welchem Weg er die ganze Menschheit segnen wird. Und es gibt nur einen Weg. Und es gibt deswegen nur einen Segen. Und es gibt nur eine Linie und nur eine Abstammung. Und darum kannte der Esau auch nicht nochmal ein bisschen abkriegen von der Messias-Linie. Es gibt nämlich nur einen. Ihr wisst, was in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 steht? Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Das ist der Höhepunkt. Da kommt es an. Aber auf jeden Fall, Isaak sagt, jetzt ist Zeit, ich muss den Segen weitergeben. Schlagt mal mir kurz Hebräerbrief auf. Ich möchte euch kurz was zeigen. Hebräerbrief Kapitel 11. Ist es, ja, Hebräer 11. Schaut mal Vers 19. Nein, das ist Vers 20. Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak auch in Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob. Und Esau, das kommt noch. So. Durch Glauben segnete Isaak auch in Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob. Das heißt, den Segen, den er aussprach, war im Glauben an zukünftige Dinge. Im Glauben auf das, was Gott ihm verheißen hat über diesen Segen, über diesen einen Erlöser. Er wusste, diese Linie geht jetzt weiter. Und er ist bereit, das weiterzugeben. Und Gott hat gesagt, nicht Esau ist die Halslinie, sondern Jakob ist die Halslinie. Und so segnet Isaak. Und Jakob erschleicht sich das und dann kommt dieser Segen dahin. Aber die ganze Geschichte bei Jakob ist, bei Abraham ist Segen allein aus Glauben. Dann ist bei Isaak Segen allein aus Verheißung. Und bei Jakob ist Segen allein aus Gnade. Es gibt keine Geschichte, die so deutlich macht, dass der Segen aus Gnade ist. Denn gibt es in Jakob irgendeinen Grund, dass Gott ihn hätte segnen sollen? Er ist voller Betrug und Lug. Es ist nicht so, ja, Esau ist halt so und ist halt echt schlimm. Nicht nur behaart, nicht nur Rotschopf, so und Jäger und so Weltsmann und keine Ahnung. Aber der schöne Jakob ist halt, naja, in Jakob war genauso wenig Gutes wie in Esau. Jakob hatte in sich selbst nichts, wo man sagt, er hat den Vorzug vor Esau. Esau war halt echt übel und Jakob war nicht ganz so übel. Jakob ist ein Betrüger und ein Lügner durch und durch. Deswegen sagt Esau dann in Kapitel 27, als er dann kommt, oh Papa, natürlich, ich weiß, warum er Jakob heißt. Er ist ein Betrüger. Klar, dass er so heißt. Er macht seinen Namen alle Ehre. Ihr kennt die Begebenheit, als er zu Laban kommt, zu seinem Onkel. Er muss ja dann weg. Ich liebe diese Stelle wirklich, weil die so humorvoll ist. Dann kommt er zu seinem Onkel Laban und erzählt ihm, was passiert ist. Er sagt, Onkel, hab gelogen und betrogen, Mama hat mir ein bisschen geholfen. Also was, jetzt muss ich fliehen, sonst bringt mein Bruder mich um. Und was macht der Onkel? Sagt nicht, oh Jakob, das macht man nicht. Wisst ihr, was er sagt? Fleisch, von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Jawohl, das ist meine Familie. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Guckt mal die Geschichte Jakob und Laban. Was macht sie aus? Die betrügen sich gegenseitig permanent. Da überbietet sich der eine mit dem anderen und ist raffinierter, um den anderen hinter Licht zu führen. Diesen Lügner durch und durch. Und Laban sagt, Herr Jakob, du bist wie ich. Genauso ein Betrüger bist du wie ich. Warum segnet Gott ihn? Auf dem Weg erscheint ihm die Himmelsleiter, er gibt ihm Verheißungen, da bekommt er diesen Segen. Warum? Schlag mit mir Römer auf. Römer Kapitel 9. Liebe Geschwister, einer der umstrittensten Kapitel im Römerbrief, aber für mich einer der herrlichsten im Römerbrief, weil er diese Botschaft auf so gute und herrliche Weise darstellt. In vielfältigen Zusammenhängen haben wir schon den Kontext uns erarbeitet, nachdem Paulus zu dem Schluss kommt, nichts kann uns aus der Liebe Gottes reißen. Das ist die herrlichste Wahrheit. Kommt der Einwand, den er gleich begegnen muss. Ja, was ist aber mit Israel? Wie kannst du sagen, nichts kann gegen die Auserwählte Gottes aus seiner Hand reißen? Wurde nicht Israel von Gott verstoßen? Und darum macht er diesen Exkurs, Kapitel 9 bis 11, um zu zeigen, nein, Gott hat sein Wort nicht verstoßen. So beginnt er, guck mal, Kapitel 9, Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israeliten. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind sie alle Kinder. Sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Das heißt, der ganze Segen für die Menschheit kommt nicht, weil man ein Israelit ist und von Abraham gezeugt wird, sondern wenn man aus der Verheißung, die Gott gegeben hat, nämlich aus Gott gezeugt wird. Das sind die wahren Kinder Gottes. Vers 9. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei der Rebekka, als sie von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Also, als die Kinder noch nicht auf der Welt waren, sagt die Schrift. Und Paulus sagt, das heißt, da konnten sie weder noch Gutes noch Böses. Man konnte nicht sagen, ja, guck mal Esau an, der hat es natürlich nicht verdient, weil der hat ja das Erstgeburtsrecht durch sein Linsengericht verkauft. Ist ja klar. Guck mal, dem ist ja nur noch Jagen zumute. Ist ja klar. Bei Jakob, guck mal, so ein lieber Kerl, immer bei der Mama. So ein Braver. Der hat nichts Böses im Kopf. Nichts angestellt. Kein Rumhertreiber. Kann sogar Linseneintopf kochen. Noch ein Guter. Nichts von dem. Die Bibel sagt, Paulus sagt, denn wie die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund von des Berufenden. Der Grund, warum Jakob den Segen bekommt, liegt worin? In der freien Gnade Gottes. Das ist der einzige Grund. Da müssen wir nicht nach Recht und Gerechtigkeit fragen und sagen, das ist doch ungerecht. Er hat gelogen, betrogen und kriegt den Segen trotzdem. Der einzige Grund, warum er den Segen bekommt, ist, weil Gott es will. Das ist Gnade. Ist Gnade gerecht? Ist Gnade gerecht? Nein. Gott sei Dank ist Gnade nicht gerecht. Denn wenn die Gnade gerecht wäre, dann würden wir nichts bekommen. Wenn Gott mit uns nach Recht handeln würde, dann gäbe es nichts in dir und mir, dass irgendwas dir zustehen würde. Gnade ist nicht gerecht. Du kannst übrigens entweder auf Gerechtigkeit pochen oder auf die Gnade hoffen. Pochst du auf Gerechtigkeit, wirst du verlieren. Setzt allein eure Hoffnung auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Erscheinung Jesu Christi. Das ist, was Petrus sagt. Der einzige Grund, warum Jakob gesegnet worden ist, das ist Gnade. Und die ganze Geschichte des Betrugs und der... Dann denke ich, wieso? Und Gott sagt, guck mal, allein aus Glauben Abraham, allein aus Verheißung Isaak, allein aus Gnade Jakob. Mit welcher Generation schließt er aber dann den Bund des Gesetzes, der Werke? Nicht mit Abraham, nicht mit Isaak, nicht mit Jakob, sondern mit Mose. Versteht ihr, warum Gott so lange gewartet hat, bis er das Gesetz gegeben hat? Weil das, was der Segen für alle Nationen bringen wird, allein aus Glauben, allein aus Verheißung und allein aus Gnade ist, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Eine Erwähnung oder eine kurze Gedanke noch, den halte ich für wichtig. Wann bekam Jakob wirklich den Segen? Wann wurde er wirklich gesegnet? Oder ich will andersrum fragen. Warum war für Esau der Segen sowas von egal und Jakob so wichtig. Warum hat er Esau gesagt, hey, ist doch egal, guck mal, ich lebe jetzt hier, ich habe heute Hunger. So, sterbe ich, dann sterbe ich. Was bringt mir dieser Segen? Was bringt mir das Erzgeburtsrecht? Was bringt mir die Dinge der Zukunft? Jetzt lebe ich. Das macht der Hebräerbriefschreiber, sagt, das ist, Esau war ein Gottloser. Das macht einen Gottlosen aus. Er lebt jetzt und hier in der Befriedigung seiner Begierden. Und Jakob, er sagte, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Er hat alles dafür getan und sehr vieles falsch dafür getan, um den Segen zu bekommen. Warum? Ihm war der Segen so wichtig. Warum war Jakob der Segen so wichtig und Esau nicht? Was glaubt ihr? Und wie konnte er das Zukünftige schauen? Weil er halt einfach intelligenter hatte und eine bessere Brille hatte. Und wie kriegt er sie? Aus Gnade. Der einzige Grund ist Gnade. Da ist in ihm nichts Besseres gewesen wie bei Esau. Noch einmal, liebe Geschwister, Gnade ist unverdient. Jakob hatte in sich selbst nichts, das ihn dazu prädestiniert hätte, besser etwas auf die Zukunft zu schauen, sondern es ist Gottes vorsehende Gnade, die an ihm wirkte, die ihm die Augen öffnete und in ihn die Sehnsucht hineinlegte. Was glaubt ihr, warum er sich so sehnte? Weil Gott in ihm diese Sehnsucht hineingelegt hat, weil er schon der Mutter gesagt hatte, weißt du was, Jakob wird sein. Aber hat er sie einfach so gekriegt dann? Hat Gott einfach den Lügner und den Betrüger einfach so Gnade drüber und sagt, okay, hab dich ja eh erwählt, kannst machen, was du willst, kannst lügen, wie du willst, sündigen, wie du willst, ich habe dich ja eh erwählt. So werden wir ja verlästert. Ihr kennt die Geschichte im Kampf am Jabok mit Jakob? Ich erzähle sie nur in 3 Minuten, ganz kurz. Jakob kehrt zurück, hat Schnauze voll mit diesen ganzen Lügengeschichten mit seinem Onkel, kriegt es mit großer Habe, mit seinen 2 Frauen, mit den Kindern, Hab und Gut, ist groß geworden. Gott hat wirklich auch da Segen geschenkt, gell? Obwohl er sich das durch Betrug, aber er hat gesegnet. Er war ein Gesegneter. Ich segne dich, die dich segnen und fluche, die dich fluchen. Das ist der Segen Abrahams. Oh, wenn wir begreifen, was für ein Segen darin liegt. Jetzt zieht er hin und dann kriegt er mit, die sagen, wisst ihr was, Jakob, Esau kommt mit 300 Mann, mit seinem Kriegsvolk, kommt auf dich zu. Jakob kriegt Panik. Warum? Ist ja klar. Jetzt ist die Stunde geschlagen. Der Esau wird mich killen, der wird mich umbringen, der hasst mich immer noch, der ist voller Wut. Also was macht Jakob? Beschwichtigen, schenkt ein Geschenk nach dem anderen. So ist das, so das. Und dann kommt der Knecht, guck mal, ja, Esau, für dich, von meinem Herrn Jakob. Guck mal, und er hofft, dass nach und nach das Herz von Esau weicher, weicher, weicher wird und er nicht ganz so feindlich gesinnt wird. Nachdem er all seine Habe und all sein Gut durch den Fluss sozusagen durchgebracht hatte, blieb er die Nacht alleine und dann ging er selber darüber. Und dann auf einmal begegnet ihm erstmal ein Mann, eine Gestalt. Und dann beginnt Jakob mit ihr zu kämpfen. Was glaubt ihr, mit wem dachte Esau, er da gerade kämpft? Okay, was glaubt ihr, mit wem hat Jakob gerade gedacht, mit dem er kämpft? Mit dem Engel des Herrn? Mit Esau? Ich sage, jetzt ist er da. Und er kämpft. Und wisst ihr, was dann passiert? Er kämpft mit seiner eigenen Vergangenheit. Der Kampf am Jabok ist Jakob. Gott bringt den Jakob dazu, dass er mit seiner alten Vergangenheit konfrontiert wird. Ich sage so, in dem Moment, wo alles hochkommt, wo er weiß, Esau kommt, er hasst mich, auf einmal die ganze Erinnerung, ich habe ihn betrogen, ich habe ihn bestohlen, all das kommt alles hoch. Jetzt versucht er aus seiner ganzen eigenen Kraft, alles zu schlichten, ihr versteht, ja? Und hat Angst. Und jetzt kämpft er mit dem. Ich sage so, er kämpft mit seiner Vergangenheit. Er kämpft mit seinen Lügen. Er kämpft mit seinen Sünden. Und dann wird es morgens. Und als es morgen wird und hell wird, merkt er, oh, der Mann ist ja nicht so behaart, wie ich dachte. Und das ist ja gar nicht Esau. Sondern wer ist da? Ein Engel des Herrn. Er dachte, er kämpft sozusagen mit Esau. Aber er kämpft nicht mit Esau. eigentlich kämpft er da mit dem Herrn. Und dann sagt er, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Weil der Herr sagt, lass mich los, ich muss gehen. Der Herr sagt es schon nicht ohne Grund so. Und er sagt, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest. Guck mal, ich will dein Segen. Ich dachte, der hat ihn doch schon. Hat ihn nicht der Esau, die ganzen Namen, Isaak, hat ihm nicht den Segen schon gegeben? Warum fleht er immer noch um den Segen? Er hat ihn doch schon bekommen. Nein, er wurde ihm da verheißen. Die Verheißung wurde gegeben, den Segen hat er noch nicht. Jetzt steht er vor Gott und sagt, bitte gib ihn mir. Denn nicht Isaak gibt den Segen, Gott gibt ihn und er ringt mit ihm. Und dann kommt eine merkwürdige Frage von dem Engel des Herrn. Wie heißt du? Abgesehen davon, der Engel des Herrn weiß doch, wer er heißt. Aber er fragt ihn, wie heißt du? Und in dem Moment passiert Folgendes. Da muss Jakob sagen, Jakob. Und in dem Moment, wo er Jakob sagt, wisst ihr, was er dann sagt? Ich bin ein Betrüger. Ich bin Jakob, ich bin ein Lügner. Ich bin der, der an der Ferse meines Bruders mich festgehalten hat. Ich bin der, der im Linsengericht sein Erbteil, sein Erstgeburtsrecht geklaut hat. Ich bin der, der durch Verkleidung und durch die Betrug und List der Mutter den Segen erschlichen hat. Ich bin eigentlich ein Betrüger. Deswegen hat Gott ihn so die ganze Nacht mit seiner Vergangenheit so ringen lassen, damit es ihm so bewusst war. Und dann fragt er, wer bist du nochmal? Und der Segen kommt in dem Moment, wo er eingesteht, ich bin ein Sünder. Und dann sagt Gott, jetzt wirst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gesiegt. Ja, wie? Hat er doch gewonnen? Nee. Du hast diesen Kampf gekämpft und wurdest und hast überwunden. Ich gebe dir eine neue Identität. Ich gebe dir einen neuen Namen. Israel bedeutet nicht einfach ein Volk. Israel bedeutet einer, der vor Gott in Sünde zusammengebrochen ist. Einer, der seine Sünde bekannt ist und einen neuen Namen bekommen hat. Das ist ein Israelit. Einer, der am Herzen beschnitten ist. Das ist ein Israelit. Einer, der seine Schuld und seine Kraftlosigkeit und seine Unfähigkeit und sein Unvermögen vor Gott hinlegt und allein auf seinen Segen, allein auf die Gnade Gottes hofft. Das ist ein Israelit, das ist ein Israel. Und Jakob ist ein Bild dafür, wie bei Abraham, allein aus Glauben und was wir alles damit lernen, bei Isaak, allein aus Verheißung, dann lernen wir bei Jakob allein aus Gnade. Wie kommt man zu dem Segen Gottes? Allein aus Gnade. Und das, um das zum Schluss zu kommen, ich bin nach Hause oder hingefahren und ich empfand mein Leben so unzulänglich. Ich sage, wieso soll ich jetzt am Wochenende dienen? Und ich sage, Herr, ich hoffe allein auf deine Gnade, mehr kann ich nicht. Und der Herr gibt Gnade, Übermaß. Und dann fahre ich nach Hause und denke, ja, mir lag es definitiv nicht. Ich habe keine Vorarbeit gute gemacht, damit der Herr gesagt hat, heute kann ich dich segnen. Und dann gibt er mir noch so einen Text. Und ich lese den Text und ich denke und ich predige darüber. Und dann kommt ein junger Mann nach der Predigt und sagt, was für eine frohe Botschaft. Weißt du, der Segen kommt nicht, weil ich morgens meine Andacht halte, weil ich bestimmte Bibelstellen lese, weil ich das und das und das tue. Es ist einfach Gnade. Für ihn ist es so groß geworden. Und ich sage, du hast recht. Der Segen kommt nicht, weil wir uns ihn verdienen. Der Segen kommt nicht, weil wir uns verdienen. Der Segen kommt allein aus Gnade. Aus der freien, unwandelbaren, bedingungslosen, genügsamen, immerwährenden und absolut demütigen Gnade Gottes. Hofft völlig auf die Gnade Gottes. In all unserem Kampf der Heiligung. Liebe Geschwister, bei all der Ernsthaftigkeit, und da geht keiner hin und sagt, nee, ich kämpfe nicht. Wir wollen doch. Wir wollen für den Herrn ein heiliges Priestertum sein. Aber wir dürfen nie vergessen, wir sind so abhängig von der Gnade Gottes. Und wir wissen, wem er sie gibt. Jakobs und Isaaks und Abrahams. Und darum beten wir so, Gott Vater, der Vater Abraham, Isaak und Jakobs. und nicht Moses. Weil darin ist der Bund der Gnade. Das ist, was Petrus sagt, dass die Propheten von dieser Gnade weissagten. Die ganze Geschichten des Alten Testaments zeugen von dieser herrlichen Gnade. Geschweige von den Psalmen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, mit euch durchzugehen. Herrlich, herrlich die Gnade Gottes. Denn Gott ist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Gell? Langsam zum Zorn, sehr langsam. Lasst uns beten. Ich will an dieser Gnade festhalten und somit an dir festhalten. Ich will bekennen, dass aus mir und in mir nichts ist, was der Rechtfertigung wegen ich etwas verdient hätte, irgendein Segen von dir zu bekommen. Aber in Jesus Christus hast du den Weg gefunden, um mich und nicht nur mich allein, sondern die ganze Menschheit zu segnen. Und darum preise ich dich mit den Worten von Paulus und sage, du bist wert, dass ich dich anbete, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen bist du, weil wir in Jesus Christus den Zugang zu jedem geistlichen Segen haben, zu der Quelle des Segens. Herr, und nur das ist, was wir brauchen. Herr, ich bitte dich, Herr, schenke in uns diesen Wunsch und diese Sehnsucht, wie Jakob zu sagen, Herr, ich lasse dich nicht los, ehe du mich segnest, Herr. Und segne aus Gnade. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.